Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi-Podcasts Der Nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Ich habe unseren heutigen Interviewgast gefragt, was er davon hält, dass Lindsay Vonn mit über 40 Jahren und einer Knieprothese ein Comeback im Skiweltcup wagt. Seine Antwort wirst du in dieser Episode erfahren. Warum er allerdings diese Frage so fundiert beantworten kann, verrate ich gleich vorab. Er zählt nämlich zu den führenden Kniespezialisten in Oberösterreich und wahrscheinlich auch in Österreich. Mit seiner jahrelangen Erfahrung, seinen vielfältigen Zusatzausbildungen und einem hervorragenden eingespielten Team findet er für fast jedes Aua die passende Therapie. Und das ist alles möglich, weil er sich vor mehr als 10 Jahren dazu entschlossen hat, gemeinsam mit seinem Kollegen und ehemaligen Arbeitskollegen eine der größten Praxisgemeinschaften in Oberösterreich aufzubauen. Diese kennt man hier unter dem Namen MOVE. Es ist mir eine besondere Ehre, Dr. Christian Batsch heute in unserer Podcast-Episode begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Christian. Dr. Christian Batsch ist übrigens seit der Einführung unserer Software für Wahlärzte Uffizi-Kunde. In seiner Praxisgemeinschaft MOVE werden alle Ärztinnen und Therapeutinnen über das Uffizi-System verwaltet. Möchtest auch du mehr über das Thema Ordinationssoftware erfahren? Kein Problem. Über den Link in den Shownotes kannst du ganz einfach eine kostenlose Beratung buchen. Wir freuen uns, dich unterstützen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Christian.
Vielen Dank für die Einladung.
Super. Ja, Christian, erzähl doch gleich einmal, was ist das Schönste an deinem Beruf?
Das Schönste an meinem Beruf ist, wenn einige Wochen nach einer Operation die Patienten kommen und ganz glücklich erzählen, was von ihren Träumen sie jetzt wieder ausüben und sich erfüllen können. Ich glaube, das ist der schönste Moment, weil man weiß, man hat da irgendwas erreicht, was den Patienten große Freude gemacht hat.
Sehr gut. Wann war denn bei dir in deinem Leben der Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte voll gern Arzt werden? War das schon als Kind irgendwie klar, elterlich geprägt oder?
Elterlich geprägt bin ich nicht.
Ja.
Aber ich glaube, ich habe ein so Schlüsselereignis gehabt, was mich für die Medizin interessiert hat, und das war ein persönlicher Unfall, den ich gehabt habe. Ich habe mich damals am Knie verletzt und am Oberschenkel verletzt und bin damals ins Unfallkrankenhaus gekommen und habe das Ganze erlebt, wie das da so abläuft, und das hat mein Interesse geschürt und hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich glaube, das war so letztlich der entscheidende Moment, der mich dann letztlich zum Medizinstudium gebracht hat.
Du bist dann von Linz nach Wien gegangen.
Genau, hab dort studiert.
Mhm. Und du hast ja quasi nur nach dem alten Studienplan studiert. Das heißt, du hast nach dem Studium deinen Weg wieder nach Oberösterreich, in das schöne Oberösterreich gefunden und hast dann dort die Ausbildung gemacht. Wie waren denn da dann so deine nächsten Steps? Weil früher hat der Turnus 3 Jahre gebraucht. Und
ja, ich habe bei den barmherzigen Schwestern damals begonnen. Damals war es ja noch so, dass das gar nicht so leicht war. Ich habe damals auf fast ein halbes Jahr gewartet, bis ich einen Turnusplatz bekommen habe, habe mich da dazwischen im AKH mit verschiedenen Jobs da ein bisschen über Wasser gehalten. Und
was
dann,
waren das so für Jobs?
Ja, auf der Anästhesie zum Beispiel war ich sozusagen ein promovierter Pfleger, wenn man so will.
Okay.
Und habe halt da im Aufwachraum mitgearbeitet und habe dann eben begonnen, dort den Turnus zu machen. Habe damals schon gewusst, dass ich Orthopädie machen möchte. Ich weiß noch genau, ich habe dann endlich meine Turnusstelle bekommen und am ersten Tag meiner Turnusarbeit bin ich ins Personalbüro gegangen und habe gesagt, ich möchte mich schon anmelden für eine Orthopädiestelle.
Ja, was haben die dann gesagt? Sehr gerne.
Sehr gerne, aber ganz schwierig, ja. Weil da haben wir schon ungefähr 15 Bewerber für die nächste Stelle, die halt irgendwann einmal frei wird. Mhm. Und sie haben mir dann diverse andere Fächer angeboten im Laufe meines Turnus, aber ich habe mich da nicht abbringen lassen und war hartnäckig und habe dann letztlich die Stelle bekommen, die mich damals auch schon interessiert hat.
Ja.
Und dann ist eben die Orthopädie-Ausbildung im Wesentlichen bei den Schwestern und im Gegenfach im UKH gelaufen und bin dann so circa 2000 fertig geworden mit dem Fach. Und dann zunächst einmal dort geblieben an der Abteilung, habe als Oberarzt dort gearbeitet, habe in der Kinderorthopädie, in der Kniechirurgie, waren so meine Schwerpunkte damals.
Das heißt, du hast eben wie du jetzt gesagt hast, die Ausbildung dort dann abgeschlossen, warst ja dann auch der Leiter der Kinderambulanz, ja? Hast da wahrscheinlich ganz, ganz viele Sachen mitgenommen und hast nach 23 Jahren bei den Barmherzigen Schwestern gemeinsam mit einem Kollegen den Schritt gewagt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist jetzt mittlerweile knapp 10 Jahre her. Ihr habt nächstes Jahr, glaube ich, ein Jubiläum, oder?
Nein, wir haben das Jubiläum heuer genau, schon gehabt.
Genau, wir haben das gleiche Gründungsjahr.
2014.
Ja, 2014, ja.
Wir haben im April 2014 haben wir begonnen.
Ja, wie im Jänner 2014, ganz offiziell. Ja, super. Genau, und da habt sich ihr dann gemeinsam in Buchenau mit einer Wahlarztordination selbstständig gemacht. Wie waren denn da so eure ersten Steps? Weil ihr wart gemeinsam Kollegen, habt dann mal irgendwann beschlossen, ihr macht das gemeinsam. Eigentlich vor 10 Jahren war ja das mit der Wahlarzt, waren die Wahlärzte noch nicht so gut etabliert, wie es heute ist. War das am Anfang etwas schwieriger oder?
Ja, der Schritt insgesamt war für mich kein leichter, kann ich sagen. Mhm. Also nach vielen Jahren in einem Krankenhaus, wo man eigentlich einen guten Job hat, wo das alles gut läuft. Aber es sind halt dann die Umstände zunehmend so geworden. Ich meine, wir kennen das ja heute auch schon im öffentlichen Gesundheitssystem ist nicht alles so toll mittlerweile. Mhm. Es hat damals auch schon begonnen und die Unzufriedenheit bei mir ist gestiegen. Mhm. Gleichzeitig habe ich in Florian Dirisammer kennengelernt und wir haben da schon sehr gut zusammengearbeitet im Krankenhaus. Mhm. Und aus dem heraus ist dann unser Wunsch entstanden, gemeinsam was zu machen. Mhm. Und natürlich hat man da ich war damals so knapp 50. Mhm. Das ist so wahrscheinlich so fast ein bisschen der letzte Moment, wo man da wieder noch was Größeres beginnen kann, damit das irgendwie noch Sinn macht. Mhm. Und haben das sehr wohl überlegt und haben natürlich, bei so einem Schritt haben natürlich auch gewisse Ängste, wird das funktionieren, wird das alles passen. Und ja, wir haben das dann gemeinsam gemacht, diesen Schritt. Ich glaube, wir haben es bis heute nicht einen Tag bereut. Es ist alles
noch
mehr als aufgegangen, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ja. Wir sprechen ja von euren schönen Räumlichkeiten im Schloss Buchenau, wo das ja 2 Etagen mittlerweile sind, mit einem großen Therapiezentrum. Also das ist ja bei euch so ein tolles, ganzheitliches Konzept. Vielleicht nochmal im Jahr 2014 habt ihr zu zweit begonnen. Habt ihr da Physiotherapie auch schon dabei gehabt?
Wir haben damals zu zweit mit 2 Ärzten begonnen. Wir haben 2 Damen gehabt, die unser Management gemacht haben. Und wir haben 2 Physiotherapeuten gehabt. Mhm. Und wir haben quasi die halben Räumlichkeiten damals gehabt. Und das ist alles in unserer jetzigen Ordination untergekommen. Mhm. Ja, und wie du schon gesagt hast, mittlerweile haben wir ein zweites Geschoss dazu, haben wir große Physiotherapie, ein großes Trainingszentrum und auch die Ärztemannschaft hat sich auf 6 erhöht mittlerweile.
Mhm. Jetzt klingt das ja alles ganz leicht, wie ihr das da macht, so ein großes Therapiezentrum, eine große Mannschaft an Ärzten und Ärztinnen, dann könnt ihr auch noch operieren, aber diese Schritte, die brauchen ja auch wirklich eine Hartnäckigkeit, dass man dort hinkommt, dass man dort überhaupt hinkommt und außerdem auch ein gewisses Standing am Markt. Also ihr seid ja trotzdem sehr angesehene Ärzte in Oberösterreich, also für mich schon, ja.
Dankeschön.
Was waren da so eure Schritte im Nachhinein betrachtet, die das möglich gemacht haben?
Es war uns eigentlich immer klar, wie wir diesen Schritt gemacht haben, dass unser Schwerpunkt weiter ein operativer sein soll. Mhm. Also so in Richtung Kassenordination, wo ein sehr konservativer Schwerpunkt ist, das war eigentlich nicht unseres. Mhm. Und damit steht und fällt natürlich auch die ganze Entwicklung unserer Firma. Mhm. Und da war also ein großer Schritt, dass wir erstens die Möglichkeit überhaupt bekommen haben, im Diakonissenkrankenhaus zu operieren. Mhm. Das zweite war dann natürlich, wie du schon gesagt hast, man braucht natürlich auch Patienten, die einem aufsuchen und mit einem das Vertrauen schenken, dass man sie operiert. Und das hat eigentlich erstaunlicherweise von Anfang an sehr gut funktioniert. Mhm. Wir haben sofort da das machen können, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das ist die Basis für unsere ganze weitere Entwicklung. Mhm. Wir wollen unsere Patienten, die wir operieren, eben komplett versorgen. Mhm. Das war auch die Idee dann mit einem Trainingszentrum, Physiotherapiezentrum. Mhm. Und aus dem heraus hat sich das entwickelt.
Das heißt jetzt grundsätzlich auch von deinem Fachbereich. Welche Patienten sind bei euch jetzt grundsätzlich gut aufgehoben? Eure Mission ist es ja in der Ordination, das habt ihr ja ganz groß stehen, Freude an Bewegung. Ja, das ist quasi das Ziel. Also Menschen, die zu euch kommen, die sind gern mobil, die bewegen sich gern, die machen gern Sport. Ja. Das heißt eigentlich, jeder, der irgendwo am Bewegungsapparat Problemchen hat, ist bei euch richtig aufgehoben.
Würde das so sagen. Mittlerweile eben bei 6 Kollegen. Wir haben mit eben zu zweit begonnen, haben sehr bald aber gemerkt, dass man jetzt nicht das ganze Spektrum der Orthopädie zu zweit auch wirklich abbilden kann auf höchstem Niveau. Mhm. Und das war uns eigentlich immer wichtig, dass wir das, was wir anbieten, auch wirklich auf letztem Stand der Wissenschaft anbieten können. Und das war auch der Hintergrund, dass wir zunehmend andere Kollegen mit ins Boot geholt haben, die eben dann Bereiche abgedeckt haben, die wir entweder aufgegeben haben, weil wir gesagt haben, wir können nicht mit der vollen Energie alles betreiben, oder Bereiche, die wir überhaupt nie angeboten haben, eben dann ergänzt haben.
Du bist ja selbst auch Sportorthopäde. Was heißt das jetzt? Also wie unterscheidet sich das zur normalen Orthopädie und welche Patienten kannst du da zusätzlich noch abholen?
Naja, wie der Name schon sagt, sind es in erster Linie eben Sportler. Die Orthopädie hat ja so zwei große Schwerpunkte, kann man sagen. Das eine ist der ältere Mensch mit seinen degenerativen Erkrankungen. Zum anderen, sozusagen, wie der Name schon sagt, Orthopädie, das gerade Kind, eben das Kindesalter. Und dazwischen gibt es eben auch noch was und das ist, sage jetzt mal, der jugendliche bis spätjugendliche sportlich aktive Patient. Und ich glaube, den können wir auch sehr gut was anbieten.
Und das heißt jetzt, wenn ich zum Beispiel Knieschmerzen hätte, dann rufe ich bei euch einfach an, mache mir einen Termin aus und dann, wie läuft das dann weiter? Komme ich dann direkt zu dir? Kann ich mir bei euch nur den Arzt aussuchen oder seid ihr da in Fachbereiche aufgeteilt?
Grundsätzlich sind wir ein bisschen in Fachbereiche aufgeteilt. Nachdem wir Wahlarzt sind, kann sich der Patient selbstverständlich seinen Behandler aussuchen. Wenn das jetzt nicht zusammenpasst, jetzt beispielsweise die Fußchirurgie macht bei uns der Dr. Schwertner, wenn es jetzt um ein spezielles Fußthema geht, dann wird dem Patienten schon geraten. Es gibt einen Kollegen, der sich hauptsächlich damit beschäftigt. Wenn der Wunsch des Arztes in dessen Spektrum passt, kriegt man selbstverständlich dort bei seinem Wunscharzt einen Termin.
Okay, und dann heißt es, ich komme zu dir, habe Knieschmerzen, du stellst fest, ui Steffi, es wird Zeit für eine Knieprothese. Wie wird das dann ablaufen? Also
ja, zunächst würde man mal ein ausführliches Gespräch bei uns in der Ordination haben, wo du alle Möglichkeiten hast, deine Fragen und Ängste mit mir zu besprechen. In aller Regel, also ich würde so sagen, es kommen zwei verschiedene Arten von Patienten. Die einen kommen schon und wissen, dass sie ein Knie brauchen und kommen sozusagen, haben sich schon informiert und wissen schon alles. Und die anderen erfahren erst bei dem Termin, dass es soweit ist. Die brauchen häufig dann noch ein bisschen Bedenkzeit, klarerweise. Die kriegen dann einmal alle Unterlagen mit, da wird einmal das Erste alles besprochen. Und meistens verbleibt man dann so, lesen Sie das bitte mal in Ruhe durch, denken Sie drüber nach und vielleicht dann werden noch weitere Fragen auftauchen, dann vielleicht noch einen weiteren Termin, um das Restliche dann zu besprechen. Die Patienten, die das ohnehin schon hinter sich haben, diesen Prozess, und die wissen, ja, sie brauchen ein Knie, da kann man sofort dann einen Operationstermin vereinbaren und dann ist der Prozess einmal primär abgeschlossen und geht dann erst im Krankenhaus dann weiter.
Heutzutage stellt man sich ja dann oft auch die Frage, wie schnell komme ich zu meinem Knie? Wir wissen ja, man wartet überdurchschnittlich lang im Vergleich zu vor 10 Jahren auf einen Operationstermin. Wie schnell kann man bei euch quasi operiert werden?
Es ist ein bisschen jahreszeitabhängig. Ich sage jetzt, in den Sommermonaten ist klarerweise ein bisschen mehr Möglichkeit, weil wer nicht unbedingt im Juli oder August operiert werden muss, der wird es in der Regel eher vermeiden. Also Herbst sind immer sehr starke Zeiten. Aber es bewegt sich für eine große Operation, Knie- oder Hüftprothese, etwa um 4 Wochen herum, kann man sagen.
Okay, dann lassen wir das Knie operieren und dann ist ja das im Diakonissenkrankenhaus bei euch. Und danach ist der Vorteil, dass ihr ja dann wieder mit Physiotherapeuten bei euch im Therapiezentrum quasi zusammenarbeiten könnt und der Patient dann quasi ganzheitlich betreut wird.
das Angebot stellen wir jedem Patienten, selbstverständlich. Es ist natürlich auch ein bisschen abhängig von dem Wohnsitz des Patienten. Mhm. Buchenau ist jetzt, ich sage jetzt, von allen Gebieten nördlich der Donau sehr leicht zu erreichen. Mhm. Also das ganze Mühlviertel nimmt das sehr gerne wahr, unser Therapiezentrum. Süden von Linz ist natürlich in der jetzigen Verkehrslage oft etwas schwierig, aber es ist natürlich auch kein Problem, wenn man bei uns operiert wird und in ein anderes Therapiezentrum wechselt. Also das ist ja keine Verpflichtung, sondern nur ein Angebot für diejenigen, die eine vernünftige Entfernung haben.
Welche Operationen sind die, die du am häufigsten machst?
Ich würde mal sagen, Knieimplantate und Kniearthroskopien im weitesten Sinn, plus was halt dann anfällt von Kreuzbandmeniskus etc.
Und kannst du eigentlich nur daran erinnern, wie du deine erste Knieprothese eingesetzt hast?
Ja, das vergisst man nie.
Ja. Was war da das Spezielle? Vor allem, dass du gesagt hast, nein, das möchte ich nicht weiterhin machen.
Naja, es ist vor allem der Patientin dann eigentlich sehr gut gegangen nachher. Das hat mir natürlich auch angespornt, das weiter zu betreiben.
Ja.
Und natürlich ist es immer eine gewisse Unsicherheit, wenn einen ein Themenbereich interessiert, ob man letztlich auch dafür geeignet ist, ob das ist, was einem entgegenkommt. Mhm. Und den Eindruck habe ich gehabt, dass das meins ist. Und
sehr gut. Was jetzt gerade in den Medien ja ziemlich diskutiert wird, ist die Lindsay Vonn mit ihrer Knieprothese. Du jetzt als Sportorthopäde, würdest du einer ehemaligen Leistungssportlerin, Skifahrerin mit 40 nach einer Knieprothese es raten, nochmal in den Rennsport einzusteigen? Oder vielleicht doch eher in einem anderen Sportbereich? Wie siehst du das?
Also, das ist ein bisschen vielschichtiges Thema. Grundsätzlich hat sich die Endoprothetik ja sensationell entwickelt und es ist mittlerweile so weit, dass, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, normale Patienten ihren Sport in der Regel nachher problemlos ausüben können. Und dazu gehört auch Skifahren und andere Sportarten, wo man vielleicht früher vorsichtig oder zurückhaltend war. Eine ganz andere Ebene ist professioneller Rennsport. Noch dazu in Speed-Disziplinen, Abfahrt, Super-G. Also das heute für keine schlaue Idee, wenn das. Ich meine, sie wird wahrscheinlich so weit sein, dass sie eine Abfahrt bestreiten kann, aber das Risiko wäre meiner Meinung nach da viel zu hoch, wenn sie da wirklich wieder im kompetitiven Bereich sich messen möchte.
Was wäre da jetzt quasi das Problem? Wenn ich jetzt die Lindsay Vonn wäre und sage, okay, ich fahre da jetzt dieses Rennen runter, was passiert, wenn ich stürze? Also, oder was wäre das Worst-Case-Szenario?
Naja, das Worst-Case-Szenario ist wieder eine schwere Verletzung, schwere Bänderverletzungen. Im Prinzip ein ähnliches Szenario wie auch ohne Knieimplantat. Aber ich sage jetzt hat sie ein Implantat, was offensichtlich gut funktioniert, wo sie ihre Sportarten weiterhin ausüben kann. Und jetzt das Risiko einzugehen, da wieder Rennen zu fahren, heute eigentlich für sehr absurd, ja.
Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, ob sie es wirklich macht. Ich habe sie auf Instagram abonniert und finde es beeindruckend, wie sie trainiert, also was wirklich mit einer Knieprothese möglich ist. Aber eben Skifahren, ja.
Aber wenn man weiß, in welchen Bereichen sich das heute abspielt im Spitzensport, da sind ja die ersten 50, sind ja, ich sage jetzt, fast auf einem Niveau, grob gesagt. Ja. Und das sind Kleinigkeiten, die dann entscheiden, ob man eine Sekunde oder eine Hundertstel Sekunde schneller oder langsamer ist. Ja. Also das ist schon ein sehr gewagtes Unternehmen.
Vor allem, es wäre dann eben auch spannend, was das quasi im Gesamten für die Orthopädie heißt, wenn das nämlich gut geht, wenn die da wirklich vielleicht unter die Top 10 zurückkommen könnte.
Ja, das halte ich für ausgeschlossen.
Ja.
Umgekehrt kann man auch die Frage stellen, was bedeutet das für die jetzt aktiven Rennläufer, Trainer und die ganzen Mannschaften und Teams rundherum, wann jetzt eine 40-Jährige mit einem Knieimplantat kommt und den Spitzensport ad absurdum führt, indem sie da. Also
ja, das sehr, sehr spannend.
Ja.
Aber vielleicht, Christian, kannst du uns nur ein bisschen was erzählen, was sie in den letzten Jahren im Bereich der Endoprothetik getan hat, weil eben du schon gesagt hast, es hat sich sehr viel getan, es ist auf einem ganz anderen Niveau. Roboter sind teilweise im Einsatz. was sind da so deine Erkenntnisse? Was war vielleicht, was hat sich eben zu deiner ersten Knieprothese, die du mal eingebaut hast, zu der heutigen verändert? Hm. Und wo geht's vielleicht in Zukunft hin?
Ich glaube, es hat sich am meisten verändert, das Verständnis der Anatomie und Biomechanik in den Gelenken. Mhm. Man hat vor 30, 40 Jahren grob kopiert das Gelenk und, mhm. Und weiß heute viel mehr Details, wie eine gute Kniefunktion ausschaut, was da gewährleistet sein muss, wie das funktioniert. Dementsprechend mhm. anatomischer sind die Implantate geworden, mhm. Was sozusagen für den Patienten dazu führt, dass das künstliche Kniegelenk noch näher an das normale Kniegelenk herangeführt wurde. Mhm. Das ist so der eine Bereich. Das ist sozusagen der Komfort und die Lebensqualität damit. Mhm. Und der andere Bereich ist die Verbesserung der Materialien, mhm. was wieder Haltbarkeit mhm. beträchtlich verbessert hat. Mhm. Die neu entwickelten Kunststoffe sind wesentlich weniger abriebanfällig wie noch früher. Mhm. Und also ich glaube, das sind so die zwei großen Schwerpunkte, mhm. die zu einer entsprechenden Verbesserung mhm. geführt haben. Mhm.
Du hast jetzt ein Thema angesprochen, nämlich das Thema der Haltbarkeit an einer Prothese. Wie lange hält denn so eine Knieprothese im Durchschnitt?
Wir sagen den Patienten immer 20 bis 25 mhm. Jahre. Und das sagen wir ganz legitim, weil wir haben solche Patienten, die mit Implantaten kommen, die 25 Jahre drinnen sind. Mhm. Was wir allerdings heute auch sehen, ist, dass Patienten eben nach langer Zeit kommen und im Röntgen keinerlei Verschleißspuren zeigen. Das heißt, das lässt darauf schließen, dass das eigentlich noch wesentlich länger hält. Also ich bin überzeugt, dass vielfach 30, 35 Jahre mit den heutigen Materialien kein Problem sind.
Okay.
Man kann das aber jetzt nicht sagen, weil vor 30 Jahren hat man halt dieses Implantat mhm. noch nicht gehabt. Ja, also das sind ja. so ein bisschen Hochrechnungen,
ja,
die man stellen kann.
Und was nützt sich jetzt bei so einem Implantat ab? Einfach so wie ein normales Knie, kann man sich das so vorstellen, oder?
Naja, es sind die Schwachstellen sind meistens die Kunststoffe. Mhm. Ja, und die, das habe ich jetzt schon erwähnt, haben sie in ihrer Qualität mhm. beträchtlich mhm. verbessert. Mhm. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, durch unser besseres Verständnis, wie sowas mhm. abläuft, findet die Implantation, mhm. wenn man so will, viel korrekter statt. Mhm. Die Druckverhältnisse sind wesentlich physiologischer mhm. und normaler. Das heißt, damit ist auch der Verschleiß an den Kunststoffen weniger, mhm. Wie wenn man das mit wenig Wissen implantiert und dann Überdrücke in mhm. bestimmten Bereichen erzeugt, mhm. die dann wieder zum Verschleiß führen.
Und hast du schon die eine oder andere Patientin oder Patienten gehabt, denen du ein neues Knie eingesetzt hast, vor mittlerweile 20, 25 Jahren, die jetzt wieder gekommen sind und gesagt haben, lieber Herr Dr. Batsch, ich brauche bitte ein neues Knie, glaube ich. Kommt das vor, oder?
Wird wohl schon vorgekommen ja. sein. Häufiger sind die Patienten, die vor 10, 15 Jahren das erste Knie bekommen haben und jetzt dann mit der zweiten Seite kommen
Ja, sehr, sehr spannend. Bevor ich Christian jetzt meine letzte Frage stelle, möchte ich euch heute auch wieder auf die Uffizi Christmas Charity Aktion aufmerksam machen. Bereits zum vierten Mal unterstützen wir damit das Linzer Frauenhaus und auch du kannst Teil dieses großartigen Projekts werden. In unserem Uffizi Online-Shop gibt es dazu schöne Produkte, mit denen du doppelt Freude schenken kannst. Kaufe wunderschöne Schmuckstücke von der Orangerie oder edle Seidentücher von Atai als Weihnachtsgeschenk und hilf gleichzeitig, einer von Gewalt betroffenen Frau Hoffnung und Unterstützung zu geben. Gemeinsam machen wir Weihnachten ein Stück heller. Jetzt kommen wir eigentlich schon wieder zum Schluss und nämlich die letzte Frage ist ja immer, was du für dich tust, damit du nicht dein eigener Patient wirst. Also gibt es vielleicht irgendwas, was man tun kann, damit man eben keine großen Abnutzungserscheinungen hat zum einen oder eben allgemein gesund bleibt?
Ich denke, ein wesentlicher Faktor ist die allgemeine Fitness. Man muss schauen, dass man mobil bleibt, dass man in Maßen Sport ausübt. Ernährungsmäßig schaut, dass man da auf der mhm. richtigen Linie bleibt. Bei mir wird es wohl nicht ganz so enden, nachdem ich vor Jahren einmal eine Verletzung gehabt habe. Also ich werde irgendwann auch ein künstliches Kniegelenk benötigen. Aber momentan
den Operateur
ist der Zeit,
dazu kennst du wahrscheinlich schon.
Den kenne ich jetzt schon, ja. Und es wird wohl der Florian Thiris einmal machen. Ja. Ich hoffe, dass er fit ist so lange.
Ja. Und ja, schauen wir, wer dann eben als erster von euch unter das Messer kommt, ja. Sehr gut. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche, einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.